Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 168. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich in die Südpfalz gefahren, genauer gesagt nach Schweigen, um direkt an der deutsch-französischen Grenze im Weingut Jülk Vater und Sohn Jülk zu treffen. Seit Junior Johannes nach Lehrjahren bei einigen enorm renommierten Betrieben im In- und Ausland 2011 zurück ins elterliche Weingut kam, um dort fortan eine zentrale Rolle zu spielen, hat der Betrieb große Fortschritte gemacht. Die Bio-Umstellung wurde realisiert, Umbaumaßnahmen kamen in Gang, der Rebsortenspiegel wurde verschlankt und die Stilistik der Weine erfuhr Präzisierungen in mehreren Etappen. Von Jahrgang zu Jahrgang ein bisschen eleganter, feiner, subtiler. Ohne jedoch die für die Region so typische energetische Ausstrahlung zu verlieren. Dass sich diese Entwicklungen auch in den Kritiken der Fachpresse niederschlugen, war dann quasi die zwangsläufige Folge. Aufsteiger des Jahres im Vinum Weingut 2020 und Kollektion des Jahres 2021 bei Meiningers Rotweinpreis sind nur zwei Beispiele der vielen Auszeichnungen, die Johannes und Werner Jülk in den vergangenen Jahren einsammeln durften. Völlig logisch, aber für die beiden Protagonisten dennoch absolut überraschend, folgte im Frühjahr 2021 dann die Aufnahme des Weinguts in den VDP. Ähnlich wie im Falle der beiden anderen VDP-Güter Schweigens, nämlich Becker und Bernhard, wachsen die Trauben für Jülks Weine sowohl auf deutschem als auch auf französischem Grund und Boden. Aber nicht nur, weil sich rund die Hälfte der Weinberge auf elsässischer Seite befindet, darf man die beiden als Grenzgänger bezeichnen. Auch in so manch anderer Hinsicht tragen sie nämlich sehr viel Frankophilie im Herzen. Bereits mit ihren Gutsweinen liefern die Jülks eine beeindruckend hohe Qualität ab. Es sind enorm saftige Gewächse, die viel Trinkfreude bescheren. Zechweine par excellence, die schon solo viel Genuss bereiten, aber erst zur deftigen Küche der Weinstube so richtig zu strahlen beginnen. Darüber sind die Ortsweine positioniert. Es folgen die erstklassigen Lagenweine. Heute sind das fein balancierte, sehr präzise und lagerfähige Gewächse, die unisono zur Gebietsspitze zählen. Nicht vergessen darf man die Sekte und Cremants, die ein breites stilistisches Spektrum bespielen, von feinfruchtig und perfekt als Aperitif bis hin zu super eleganten und komplexen Reserveabfüllungen mit extrem langer Hefelagerung. So, nun aber Bühne frei für die Protagonisten der heutigen Podcast-Folge, Bühne frei für Werner und Johannes Jülk, die beiden Grenzgänger aus Schweigen. Lieber Werner, lieber Johannes, ich grüße euch zwei ganz herzlich und freue mich, dass ihr heute hier bei Genuss im Bus zu Gast seid.
Hallo Wolfgang,
guten Tag. Servus, willkommen in Schweigen.
Ja. Ihr zwei seid ja hier in Schweigen quasi per Definition Grenzgänger und das ja sicherlich nicht nur, weil ihr einen großen Teil eurer Weinberge jenseits der Grenze, also im Elsass, bewirtschaftet. Was macht das mit euch? Was macht diese Nähe zu Frankreich mit euch? Ist es Inspiration, Motivation oder auch schon mal Frustration, wenn man sieht, welche Rolle der Wein und sein Entstehungsprozess dort spielen und welche Bedeutung generell es und Genusskultur dort bei den Franzosen haben. Was beschert euch diese grenznahe Situation?
Das Wesentliche ist erstmal sonntags die frische Croissants und Baguette. Ne? Das ist mal das A und O. Ich darf sonntags ohne die Dinge nicht nach Hause kommen, da kriege ich Ärger mit meinen Kindern. Also kulinarisch sind wir in einem tollen Gebiet hier aufgewachsen. Wir durften, mussten, wollten auch gegen Ende mit den Eltern immer im Elsass essen gehen. Da, wir sind mit Flammkuchen groß geworden, Orangina und später auch das Picon, Cremant. Und dann durften wir auch den Wein mittrinken. Schnecke, Foie Gras essen wir auch gerne. Also wir sind hier privilegiert, sind ziemlich weit weg vom Schuss, aber trotz allem kulinarisch eigentlich genau im Zentrum. So sind wir groß geworden und prägt jetzt auch unseren heutigen ja, Kulinarik, die wir schätzen und lieben. Haben Freunde in Frankreich und Familie auch in Frankreich. Also der Onkel, also mein Vater, sein Bruder, hat sich in die französische Lesehilferin verliebt, das eigene Weingut gegründet, der Kuhstall umgebaut zum Cremant-Gut und ist sehr erfolgreich. Also Jülk, Maison Jülk, genau. Also Jülk gibt's hiver wie triver, sagen wir hier unten. Also wir sehen, für uns gibt's keine Grenze, aber eine kulinarische Grenze gibt's dann doch schon. Also wenn man über die Grenze geht, ist die Speisekarte doch anders da.
Werner, was bedeutet die grenznahe Situation für dich? Du bist doch wahrscheinlich ein geborener Europäer, oder?
Wie gesagt, ich lebe das. Das ist eine Verstandessache, eine intellektuelle Sache. Ich bin überzeugter Europäer, wenn man so die Geschichte verfolgt. Die Politik. Ich habe gerade im Urlaub ein Buch von Jean Monnet, dem großen Europäer, gelesen. Also ist schon faszinierend, was die Leute damals schon dachten, zwischen den Kriegen und nach den Kriegen. Nebenbei bemerkt kann ich natürlich die jetzige Politik einer gewissen Gruppierung überhaupt nicht verstehe. Früher, als mein Bruder und uns und ich mich auseinander dividiert haben, also er ging ins Elsass, um Vandalsass zu machen, und ich habe den Pfalzwei gemacht, war hier und da schon mal ein Journalist da. Jülk, Hive und Triver, das ist der europäische Gedanke, und das lebt man auch hier. Es gibt, es prägt, es gibt juristische Grenze, ganz klar, das Weingesetz, Staatsgrenze, Verwaltung, Steuern, das sind alles Unterschiede. Also Europa ist kein Wischiwaschi, es ist ganz klar definiert, nur es ist durchlässig, also man kann sich bewegen und kann auch dort oder da gut leben. Es ist einfach klasse. Unterschiede sind dann gut, wenn man sie positiv annimmt und auch lebt. Und nicht diese Schmalspur denke, wir sind die Beste, wir sind die Richtige, es muss so sein, es muss nicht so sein, es ist alles offen.
Vielen deutschen Winzern, speziell vielen jungen deutschen Winzern, gilt Frankreich ja nach wie vor als großes Vorbild, insbesondere hier auch das Burgund. Johannes, wie ist es für dich? Wie gelingt da auf der einen Seite hinschauen, lernen und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Unabhängigkeit bewahren, seinen eigenen Stil finden?
Ja, natürlich hat Frankreich eine gewisse Historie hinter sich mit Mönchen und kennen sich viel mehr mit ihrer Umgebung aus. Sie wissen, wo ihre beste Grünlagen sind. Und das denke kam jetzt erst, Vater, du musst mich vielleicht korrigieren, vielleicht Anfang der 90er kam so erst die Barriques, der Chardonnay wurde zugelassen, man hat sich mehr mit Lage beschäftigt. Das sind jetzt fast 30 Jahre, ein bisschen drüber. Also wir stehen ganz am Anfang, aber ich denke, in den letzten 30 Jahren haben wir die letzten zwei Generationen richtig Gas gegeben. Und ich glaube, aber jetzt ist das Wesentliche, dass wir eine Identität bekommen. Also wir dürfen nichts kopieren oder Frankreich kopieren, Burgund, wenn es um Spätburgunder geht. Sondern wir brauchen eine eigene Identität. Wir brauchen Stolz, Nationalstolz, Stolz auf unser Produkt. Heimische Produkte wieder in den Vordergrund, auch Gemüse. Da geht es auch um die Ernährung drumherum, dass man da wieder einen gewissen Stolz entwickelt. Das Image im Ausland ist noch schwierig. Wir fahren jetzt am Wochenende nach Paris auf eine große Messe. Da sind wir gespannt, was auf uns zukommt, wie das Image des deutschen Weins ist oder war. Aber wir schauen in die Zukunft und haben eine Identität, denke ich. Und die junge Winzer-Riege macht einen guten Job. Und das ist jetzt Aufgabe der nächsten Generation.
Okay, jetzt der Einfluss Frankreichs ist sicherlich das eine. Die natürlichen Rahmenbedingungen sind das andere. Was ist denn hier besonders? Wodurch unterscheidet sich zum Beispiel Klima, die Bödenverhältnisse und andere natürliche Rahmenbedingungen gegenüber anderen Pfälzerregionen? Was ist das Besondere eurer Region hier in Grenznähe?
Ein großer Vorteil ist, dass wir von allem nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel haben. Wir haben den Sonnenberg, das ist ja die Lage, die auf deutschem wie auf französischem Boden ist, aber Sonnenberg, historischer Name, immer von der Sonne verwöhnt. Da sind wir ausreichend versorgt, aber wir haben durch das Weißenburger Tal, also von Frankreich, haben wir eine sehr hohe, aber gleichmäßige Regenschauer über die Vegetation. Wir sprechen da über zwischen 800 und 900 Millimeter Niederschlag. Das ist fast doppelt so viel wie an der Mittelhart. Das hilft uns sehr mit Junganlagen, Vegetation, weniger Stress. Dann haben wir die Kalkböde in Kombination mit dem Lösslehm außenrum. Diese Böden sind sehr schwer, erwärmen sich sehr langsam. Also es ist wie so ein Kühlschrank im Sommer, binden auch sehr gutes Wasser. Und dadurch ist meine Theorie, haben wir auch immer konstante Säurewerte. Zudem noch die Kaltlufteinflüsse vom Pfälzer Wald oder von der Vogesen. Und diese Mixtur bringen reife Weine hervor, aber trotzdem immer mit Eleganz, Präzision, Frische und nie zu hoch im Alkohol. Wenn ich mit der Freundin an der Mittelhart telefoniere, sind wir eine Woche bis 10 Tage später.
Ja, ne. Zielsetzungen und Motivation, aber auch die Hoffnungen und Sorgen eines Winzers finden ja nun nicht im luftleeren Raum statt, sondern sie finden Resonanz, werden mal verstärkt, mal gelenkt oder gebremst in der Gemeinschaft mit anderen Winzern in und von der Community, in der man sich bewegt. Was macht denn diese Community aktuell aus? Was geht ab?
Ja, es ist viel Bewegung um uns herum. Ich finde das ja auch wieder spannend. Jede Generation bringt so ihre Leute hervor, die da mal gelernt haben, da mal geschafft haben und so ein bisschen den Input mitbringen oder die Ideen. Im Moment, gut, wir sind sehr auf uns fixiert, um unseren Stil einfach festzulegen und zu erhalten. Und trotzdem geht's außerdem schon wieder weiter, wenn ich so die Natural Wine Geschichte angucke, wenn ich die leichte oxidativen Weine angucke, wenn ich Orange Weine angucke, gibt's doch wieder junge Leute, die sich dafür begeistern können. Alles schön und gut. Aber wir sind ja ein traditioneller Betrieb und wir müssen ja auch mal greifbar sein und bestimmt sein, was wir machen. Das ist ja das Gute, dass keine Generation stehen bleibt. Aber man muss nicht alles machen, was es gibt. Eben dieser, du musst berechenbar bleiben und man muss wissen, was man beim Jülk kriegt. Deswegen werden wir auch ganz klar unser Portfolio ein bisschen einengen und noch präziser in die eigenen Rebsorten reingehen. Ein großer Vorteil für mich persönlich war auf jeden Fall, als ich hatte mal im Johannes ein großer Franzose aufgemacht und habe gesagt, das finde ich gut. Sowas steht mir gefallen, wenn man sowas mal hinkriechen. Und er hat gesagt, schmeckt ihm auch. Also es gab hier im Haus jetzt keine große Dissens, was die geschmackliche Ausrichtung angeht. Seit er da ist, sind wir natürlich noch präziser in der Richtung unterwegs, aber nicht links und nicht rechts und nicht oben, nicht unten. Also man muss schon einem Stil treu bleiben. Und wir differenzieren immer mehr das Terroir, wie es der Johannes schon gesagt hat. Wir sind am Ende der Pfalz. Wir haben den Pfälzer Wald im Westen mit dem Windschatten hier unten, wo wir gerade sitzen. Wir haben das kühle Laudertal. Also es ist vieles machbar, aber man muss natürlich seiner Sache ein bisschen treu bleiben.
Johannes, in welcher Community, in welchem Netzwerk bewegst du dich? Was wird da aktuell diskutiert? Und vor allem interessiert mich, was erhitzt die Gemüter?
Ja, wichtig ist erstmal eine Gruppe zu finden, wo man sich selbst sein kann, also wo man sich nicht unbedingt verstellen muss. Man muss ehrlich sein gegeneinander. Respekt ist wichtig. Man muss aber auch tolerant sein, man muss Kritik annehmen können. Man darf aber auch in einer ehrlichen Runde auch Kritik ausüben. Aber wir haben da eine ganz gute Gruppe, mit der ich jetzt danach auf Paris fahre. Das ist Julian Huber, Friedrich Keller, Tobi Knewitz, Andi Rings, Nicole Libelli. Das sind die nächste Generation. Wir sprechen eine Sprache, wenn es um Wein geht. Und menschlich verstehen wir uns auch sehr gut. Und das sind immer witzige Aufeinandertreffen. Wir machen Jungweinprobe, wenn es um Rotwein geht oder um Riesling oder um Burgunder. Also wir sitzen oft zusammen, fliegen auch normal nach Napa Valley oder fahren mit dem Bus mal ins Barolo-Gebiet. Also wir wollen einfach die Matrix Wein besser verstehen. Und ich denke, man kann erst richtig mitdiskutieren, wenn man auch viel probiert und gesehen hat. Und in jeder Region gibt es guter Wein, egal welche Stilistik, Ausbaustil, ob es jetzt oxidativ, reduktiv, klassisch, Holz. Es gibt überall gute Weine, aber das muss man erstmal verstehen. Man muss den Winzer auf der anderen Seite verstehen. Was hat er sich dabei gedacht? Aber schlussendlich sind wir eigentlich klassischer Stil, gerade für die Region, der klassische Stil, wird sich langfristig immer durchsetzen. Also wir leben nicht von den Peaks und ab und auf, sondern diese Konstanz von klassischer. Und da sind wir in der Gruppe wird viel über Spätburgunder oder Riesling auch diskutiert. Und Riesling ist beim Weiße die Königsdisziplin und der Pinot beim Rote. Und wenn Bürklin Wolf mit am Tisch sitzt, der Nicola, und wir trinken oder probieren die frischen Pechsteine oder Kirchenstück, da will er eine knallharte Meinung von uns haben. Was will Bürklin machen? Welche Außendarstellung wollen sie haben? Welche Qualitätsmerkmale? Was setzen sie fest? Was wollen sie mit kommunizieren mit dem Wein? Und auf der anderen Seite sitzen dann wir und sagen, ja, der Wein symbolisiert genau das, was du denkst, du als Kellermeister, Nicola, oder was der Betrieb Bürklin darstellt. Es geht nicht unbedingt um Parameter, die man messen kann. Es geht um auch ein Wein hat eine emotionale Berührung hier und da und dann merkst du einfach, dass erstens, das ist Pechstein, das zerreißt dir den Mund, da passiert was, da ist der Vulkan hinter dran und dann hast du auch die emotionale Berührung und dann weißt du, wenn der emotional dich packt, dann haben die alles richtig gemacht. Das kann man nicht messen, aber es geht mehr immer um Feinheit, Noblesse, immer um fast kein Restzucker, also man braucht keine Schminke, wenn der Wein natürlich und kompromisslos ausgebaut wird. Und es geht eigentlich, da kann ich eigentlich alles hinstellen, es geht immer um Noblesse, auch beim Pinot.
Sprecht ihr denn auch über die Wege zum Ziel, also über Weinbergspflege, Humusaufbau, Erntezeitpunkt, vielleicht auch Pflanzgenetik, über Holz, Edelstahl und Beton oder den Einsatz von Schwefel? Oder diskutiert ihr nur über Noblesse, über das Ergebnis im Glas?
Mit Sicherheit, ein Betrieb steht für sich, man kann die Produktionswege, wenn ich jetzt von meiner Ausbildung her denke, ich kann das nicht machen, was der Klaus-Peter Keller gemacht, kann ich nicht adaptieren und bei uns umsetzen. Das funktioniert nicht. Man muss immer auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen. Mittelhart ist wärmere Region, weniger Niederschläge, vielleicht tiefer in der Säure, dann kannst du keine Maisstandzeit machen. Das kannst du vielleicht eher mal bei uns machen, hier im Süden, wegen der höheren Säure. Man muss sich in den Betrieb hineinversetzen. Klipp und klar, es geht immer um Bio, es geht immer um Spontangärung. Das sind eigentlich Sachen, die sind Standards mittlerweile. Aber Schwefel ist ein großes Thema in der Runde. Das ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Themen. Schwefel ja, aber wann? Und wie viel? Das ist eines der Themen, die wir schon seit Jahren diskutieren. Ein bisschen anmeischen, hin oder her. Das ist schon eine Verarbeitung, das sind auch Standards. Aber Schwefel ist mit sich mit der Zeit, die Weine kommen ja auch immer später in den Verkauf. Und dann mit der Sedimentation ist das eigentlich hinfällig. Dann machen die Chardonnays zum Beispiel oder Spätburgunder BSA und dann ist eigentlich jede Filtration für uns tödlich.
Verstehe, aber wir wissen ja, dass zum Terroir-Ausdruck eines Weins immer auch das Wirken des Winzers in Weinberg und Keller gehört. Aber ist das nicht immer auch ein Spagat? Ist die Gefahr nicht groß, dass man speziell mit kellertechnischen Maßnahmen dann über das Ziel auch mal hinausschießt und Terroir-Einfluss wieder eliminiert? Wie gelingt denn eine dezente, aber zugleich dann doch erkennbare Handschrift des Winzers?
Mir war in der Runde erst die Spätburgunder aus 2020 probiert. Die wollen wir jetzt auch im Februar aus der Fässer holen. Nicht mehr zu lang, nicht mehr zu arg vom Holz geprägt. Und dann sitzen wir in der Runde und dann riechen die bei uns in der Kammerberg rein. Und dann sagen sie, oh ja, das ist Jülk, das ist Kammerberg, das ist Pinot. Da geht dir ein Lache im Gesicht auf und dann weißt du, du hast eigentlich alles richtig gemacht, weil diese Emotionalität hat die Jungs gepackt. Du hast dieses Heimatgefühl im Glas. Immer das, was im Glas ist, ist entscheidend. Und es geht um Herkunft, aber in Charakterfigur, ein Winzer, ein Charakterkopf ist auch im Glas drin, in flüssiger Form. Also der Wein widerspiegelt auch der Winzer hinten dran. Und das Schönste, was es gibt, wenn ein Wein blind irgendwo hinstecken kannst, mit einem Typ hinten dran, Charakterfigur, mit Herkunft und ein eigenes Stil, das ist eigentlich das schönste Lob.
Dieses Glück, Johannes, was du da gerade beschrieben hast, ist aber meines Erachtens sehr, sehr voraussetzungsvoll. Denn damit Wiedererkennbarkeit möglich wird, braucht es meines Erachtens ja einmal zumindest sehr intime Kenntnisse über die jeweilige Lage. Dann natürlich eine an ihre Bedürfnisse angepasste Pflege. Und zum anderen braucht es auch hinsichtlich der Weinbereitung eine enorme Stilsicherheit seitens des Winzers. Und das natürlich oder selbstverständlich über einen längeren Zeitraum hinweg. Oder, Werner, wie siehst du das?
Ich als Älterer, also ich könnte von den Freunden natürlich, wo der Johannes hat, also ich bin die Vatergeneration von denen quasi. Ich habe den Vorteil, das ein bisschen von außen zu beobachten. Das sind schon die jungen Dynamiker, die hier sehr viel machen und tun und sich wirklich fair auseinandersetzen mit der Geschichte. Aber junge Leute, auch Idealisten, schießen ja auch ganz gerne mal über das Ziel hinaus. Das ist auch korrekt. Wenn man neue Dinge angeht, wenn man Orange angeht, wenn man Holz, wenn man Hefelager, wenn man Reduktion, mein Gott, da gibt's so vieles und auch der Boden gibt's her. Das ist das eine, das haben wir eben ja gehört. Das ist das Portfolio, was die Natur bringt. Aber die Handschrift, das ist das, was der Mensch dazu beiträgt. Und in den letzten 4-5 Jahren, die Freunde, die er gerade angeschnitten hat, die haben ja auch da, ja, Spaß vielleicht zu brachial, aber sie merken es und es wird auch immer feiner. Also das ist die Verschärfung, die Verbesserung, die Präzisierung dessen, was da an Potenzial da ist. Und das ist dann natürlich auch das Erwachsenwerden als Winzer. Ich bin so ein Typ, also diese bin so harmoniestrebend, also es muss Finesse, es muss Eleganz, es muss schlüssig sein. Manchmal zu viel Stinker, zu viel Reduktion, manchmal zu viel Holz, mal zu das. Und du hast gerade selber gesagt, der Faktor Zeit ist oft vernachlässigt, unterbewertet. Wir sind ungeduldig, wenn es
um Sprache geht. Das ist deutsche Tugend, ne?
Das ist so eine deutsche Tugend. Ja, über die großen Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland könnte ich natürlich viel philosophieren hier. Aber das ist, wir neigen zu sehr zum technischen Denken und das legen alle diese Kameraden jetzt auch ein bisschen mehr ab und diese Natürlichkeit ohne Filtration, laissez-faire, nicht einfach gehlose, sondern genau wissen, was man nicht macht. Das haben die alle drauf. Und so verändert, sie werden alle feiner, so die Kameraden, das habe ich jetzt festgestellt. Und es steht keiner auf dem Stand, wo ich vor 4-5 Jahren mal festgestellt habe. Also ich beobachte die schon. Es ist nicht mehr meine Generation, aber es ist ja nicht so, dass ich nichts mehr trinke.
Werner, Wein trinken ist das eine, Bälle fangen ist das andere. Ich will euch beiden jetzt mal tatsächlich ein paar Bälle zuwerfen, Begriffe, auf die ihr bitte kurz und bündig antwortet. Das ist, glaube ich, eine schöne Gelegenheit, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, euch nochmal von einer bisschen einer anderen Seite kennenzulernen. Also Werner, du darfst beginnen. Stichwort Oscar.
Oscar, ja. Oscar, wenn ich China anfange, also ist mein Vater, der ein Südpfälzer Pionier war, der hier die Courage hatte, nach dem Krieg dieses Haus, dieses Forsthaus zu kaufen und Wein zu machen, wie die Elsässer ihn auch gemacht haben. Hier war eine Zeit, wo man nicht wusste, es war immer noch die rote Zone, Grenzregion, wie das Leben weitergeht, aber den Mut zu haben, das Haus zu kaufen, mit nichts, ihr hättet ja nichts gehabt hier, war ja alles kaputt. Aber er war halt ein Typ und so Typen, die machen halt. Das Ideal, da haben wir es wieder, der Vision. Er ist allerdings zu früh gestorben. Das ist für mich natürlich von Nachteil gewesen, aber ich war Idealist und habe einfach treu und brav mir die Spur halt so vorgedacht. Und vielleicht ist es gut gewesen, dass ich idealistisch war und nicht so zögerlich und so weiter und mich nicht vom Weg abbringen lasse. Und natürlich, was viel Spaß macht, ist mein Enkel jetzt, Oskar, der wird Winzer, das hat er schon festgelegt. Und der kennt die Winger, der weiß, was läuft. Also das macht Spaß zuzugucken. Dann müssen wir allerdings noch ein bisschen ins Leben losen, ins Schuh losen.
Johannes, Lehrjahre, was erinnerst du?
Ja, da der Vater früh Verantwortung übernommen hat, hat er bei uns Söhne freie Hand gelassen. Also wir durften alle machen das, was wir wollten, ohne Grenze, ohne Bremse. Ich habe mich dann entschlossen, ich werde Winzer und heute kann ich mir nichts mehr anderes vorstellen, aber ich habe 3 Lehrjahre gemacht, Praktikas. Ich war beim Clemens Busch biodynamische Betrieb. Klaus-Peter Keller hat mir den Schalter umgelegt im Kopf. Also der hat, jetzt habe ich Blut geleckt, seitdem ich dort war. Werner Schönleber habe ich Respekt vor der Steillage bekommen. Clemens Busch vor allem biodynamisch in der Steillage an im Moseltal. Das war schon eine gute, harte Zeit. Aber mehr Respekt nach dem gegenüber. Stotten, auch wieder Steillage, gute Pinos im Ahrtal. Dann durfte ich noch ins Burgund, aber irgendwann hat der Vater gesagt, jo, jetzt kommst du mal heim. Jetzt langt's. Jetzt musst du heim mal anfangen. Aber ich habe die Ausbildung genießen können und habe keine Grenze gekriegt.
Werner, Familie.
Oh, ja. Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich sagte ja, Harmonie und Ideal. Der Vater ist früh gestorben. Ich hatte dann auch gleich meine Freundin geheiratet. Und sie ist gleich mit in den Betrieb eingestiegen. Also die Familie war schon extrem wichtig, um auch, man muss sie immer sehen, Erfolgswege sind nur dann erfolgreich, wenn man auch genug Niederlagen zwischendrin gehabt hat. Und das war immer eine wichtige Sache, dass man sich da so gegenseitig geholfen hat und einfach weiter. Diese Harmonie, das ist so. Ich brauch keine Seele. Pein, das ist das Schlechteste, was ich mir vorstellen kann, weil dann genug Kraft und Energie hast, um deine, sagen wir mal, betrieblichen Probleme oder die Arbeit vorwärts zu bringen. Und das hat bisher mal ganz gut funktioniert. Man hat ja viele Betriebe um sich rum, man beobachtet natürlich auch, aber klar muss man selber wissen, was man macht, aber viele Betriebe haben sich auch deswegen zerlegt, nicht wegen der Fachkompetenz, sondern weil es familiär nicht funktioniert hat. Und diese Negativbeispiele waren eigentlich nie meins. Und wenn ich heute sehe, dass Weihnachten immer noch ein Familienfest ist, wo fast der Tisch nicht langt.
Und der Wein nicht.
Und der Wein. Das ist, da kann man auch emotional werden. Das ist auch keine Schande. Das ist, ist eine gute Sache.
Werner, gleich noch ein Ball, nämlich einer, der zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Lehrgeld.
Ja, ja, Lehrgeld, ne? Zahlt man ja. So. Ohne das kommst du nicht vorwärts. Und wenn man draus lernt, ist das kein allzu großer Verlust. Ja. Haben wir sicher viel gemacht. Ich war hier quasi schon Einzelkämpfer, die Umstände. Wenn du in einem Bereich, es muss ja nicht nur beim Wein sein, was anderes machst als die anderen, bist du immer ein bisschen außer vor, bist du alleine, bist der Spinner. Du musst da dann deine Freunde sonst wo suchen, aber du hast sie nicht unbedingt im Umfeld. Also die gleichen Wellenlänge gibt's, die musst du aber auch finden. Und bei jeder Niederlage, du musst nur wieder aufstehen und das Lehrgeld wieder verdienen. Und nur so kommst du vorwärts. Ja, ein Freund von mir hat gesagt, du bist jetzt weit gekommen, du wolltest es ja so haben. Ja, also man wurde natürlich auch beobachtet, das ist klar. Meistens gerne im Schlechten, aber die Freunde berichten ja auch das Gute.
Johannes, Nachhaltigkeit und biologischer Weinbau.
Ja gut, mehr Generationenbetrieb mit, wenn Oskar seinen Winzertraum weiterleben will, ist das, also es ist für uns klar, dass wir nicht nur kurz denken, sondern auch langfristig. Und da denken wir auch an die nächste Generation. Und Bio ist, Vater hat auch früher schon halb Bio gearbeitet, hat es nur nicht mit der Zertifizierung den Sprung nicht einfach bürokratisch und auch nicht gepackt. Mit mir ist halt Manpower in Betrieb gekommen. Wir haben noch ein, zwei Angestellte dazu bekommen, weil Bio ist wichtig, aber du brauchst auch eine gewisse Konsequenz hinter dran. Nachhaltigkeit ist Müllvermeidung allein schon, mit der Ressource gut umgehe, nicht so viel mit dem Wasser verschwenderisch umgehe. Die Lehrlinge werden schon ausgebildet, sehr gerne, aber wie man mit Wasser umgeht, das hat auch noch nicht jeder verstanden. Es ist, wer gute Wein will, muss biologisch arbeiten und wer auch den Geldbeutel schonen will, muss auch nachhaltig arbeiten. Also es ist auch vom Vater schon damals gelebt worden. Am Anfang habe ich es nicht verstanden, war vielleicht halt auch bockig damals in den jungen Jahren, aber irgendwann wird man erwachsen, habe ich mal die Hoffnung. Und dann kapiert man auch solche Meinungen vom Vater.
VDP.
Ja, das war sehr trinkfreudig. Das war eine Ehrung, das war ein großes Fest. Aber letztendlich habe ich es eher gemacht für den Vater, weil er hat Generationen hinter sich. Werd morgen 37 Jahre alt. Ich bin seit 2011 im Betrieb. Also ich habe eigentlich noch keine Geschichte geschrieben. Ich mache jetzt Jahrgang 13. Das ist eigentlich noch nichts. Trotzdem haben wir uns immer verstanden, Vater nicht. Wir sprechen die gleiche Sprache, wenn es um Wein geht. Ich habe nur einen anderen Weg dahin, also ich bin heimgekommen, hat er mir gleich den Kellerschlüssel in die Hand gedrückt, die Ausbildung war ja auch nicht umsonst, sagte er, mach jetzt, hier hast du den Kellerschlüssel und los. Und da haben wir einen gleichen Strang gezogen, wir haben die Klassifikation, ich habe im Burgund gearbeitet, es ist ähnlich, das leben wir auch, haben wir vor dem VDP gelebt. Und auf einmal ruft mich der Hans-Jörg Krepholz an. Und dann hat er gesagt, Hans-Jörg, bevor du anfängst, ich muss mich erstmal hinsetzen. Jetzt kannst du anfangen. Und dann hat er gefragt, ob wir rein wollen. Ja. Und dann war das in der Corona-Phase trotzdem eine Fete. Ne? Also das lässt man dann jetzt hinunterfallen.
Weinbau der Zukunft, Werner. Was geht dir da durch den Kopf?
Oh, ich bin ja kein Hellseher, ne? Ich habe schon viel Kummer und Gehsehen. Für uns, wie gesagt, das Profil schärfe und das auch pflege und nicht zu weit vom Weg abkomme. Der Zukunft, naja, wir werden immer mehr das Wetter beobachten müssen. Die Erntesituation wird sich anpassen, die Erziehungsmöglichkeiten werden sich anpassen. Bio würde ich fast als Standard von jedem erwarten. Biodynamie ist dann noch für die Leute, wo sich da noch tiefer mit beschäftigen wollen. Wir werden immer weniger Spritzmittel haben, um konventionell vernünftig zu arbeiten. Also der Sprung nach in Bio wird einfacher sein. Reden wir mal vom Weinbau. Ackerbau ist schwieriger. Ja, es gibt natürlich Piwis und ja, Orangewein haben wir schon besprochen. Andere Rebsorten, ob wir schon Merlot mehr anpflanzen hier. Dieses, das ist auch typisch deutsch, dieses Sprunghafte. Ich kenne wieder vorhin am Eingang, hatte mir schon von Frankreich und Deutschland gesprochen. Die Deutschen sind nicht so beständig wie die Franzosen in ihrer Kultur. Gut, wir haben eine bisschen andere Geschichte. Sie sind mehr auf ihren Produkten fixiert und gewesen und haben sie wertgeschätzt. Und die Deutschen haben immer ein bisschen mehr nach Neuem und Anderem gesucht und natürlich da weniger Struktur hinterlassen. Das ist ein großer Unterschied. Man kann aber auch sagen, die Franzosen haben dann weniger Spielräume, weil sie sich nicht drum gekümmert haben. Und die Deutschen haben zu viel Spielräume, ohne richtig fixiert zu sein. Neue Erkenntnisse, die dann aber auch nichts taugen letztendlich. Wir firmieren ja auch so, dass wir die Tradition Frankreichs gerne sehen und mitnehmen, aber auch die deutsche Modernität, die Innovation sehr schätzen. Also wir bewegen uns klar wie an der Grenze hier genau dazwischen. Also natürlich haben wir im Moment eine gewisse Hysterie, welche Klimaveränderung. Das kann man nicht außer Acht lassen. Wassersparen ist jetzt ein kleines Beispiel, dass man die Leute natürlich auch erzieht, dass wir kein Müll in die Gegend schmeißen, das ist selbstverständlich. Aber diese Nachhaltigkeit muss man den Leuten scheinbar also mal erst noch mal wieder beibringen. Früher hat man es gemacht, weil man sparen muss, aus finanziellen Gründen. Dann brauchte man es nicht mehr, das ist Luxus. Aber komm mal wieder zur Sache zurück. Piwi ist jetzt nicht mein persönlicher Favorite. Also das ist auch für eine betriebliche Umstrukturierung eine große Hürde, bis man so einen 30 Hektar Betrieb umgestellt hätte. Aber auch geschmacklich reißen sie mich jetzt noch nicht so vom Hocker. Ich bin da Traditionalist. Ich trinke dann schon gern Chardonnay und Spätburgunder. Aber an das Ziel zu kommen, die Wege werden anders da sein. Also die Bewirtschaftung wird anders da.
Also ich sehe das genauso wie du, Werner. Für die klassischen Rebsorten hält die Weinbergspflege noch jede Menge Optionen, Zukunftsoptionen bereit, egal ob wir da auf den Humusaufbau gucken, das Begrünungs- und Laubmanagement, die Erziehung, Dichtpflanzung, den Rebschnitt und natürlich vor allem natürlich auch die Pflanzgenetik. Da gibt es noch Reserven, die es sozusagen zu realisieren gilt. Also die Zukunft liegt sicherlich nicht nur in der Welt im Bereich der Piwis. So, jetzt für jeden von euch beiden noch ein Ball zum Auffangen. Johannes, dir werfe ich den ersten zu. Was ist dein Papa für ein Typ? Was ist er für ein Mensch? Was schätzt du besonders an ihm und wo beißt man sich da auch manchmal die Zähne aus?
Oh. Der Vater. Eigentlich ist er locker. Ja, hält mal die Rücke frei, das ist wichtig. Probleme gibt's nicht. Das ist mal wichtig. Seine Stärke, Wein probieren. Also das ist mein schärfster Kritiker. Also wenn es nicht schmeckt, kriege ich Rüffel, ne? Aber solange es schmeckt, darf ich machen, was ich will. Ich bin ganz zufrieden mit ihm. Also es ist ein guter Arbeitskollege. Ja. Hält mir im Büro noch viel der Rücke frei mit Organisation, auch im Bau.
Es gibt ja auch keine Alternativen.
Man kann sich das leider nicht raussuchen, ja. Aber wir haben auch viel Verwaltung mit französischer Seite. Wir müssen auch zum Notar nächste Woche runter. Also es ist, er hat die Routine, da auch sehr früh ins kalte Wasser geschmissen worden ist. Aber er ist robust gegen Kritiker außen rum und er sagt, wir machen das schon. Er hat auch, also seine Meinung ist wichtig. Schwäche, das brauchen wir jetzt hier im Podcast nicht anschneiden. Gibt's auch nicht, ne? Offiziell, genau.
Ja. Und nun erlaube du mir auch, lieber Werner, die Frage, was ist der Johannes für ein Typ?
Ich war so 45, 47, glaube ich. Wir haben ja noch diese Weinstube dabei und der Betrieb hatte schon eine gewisse Größe. Und ich habe schon gemerkt, so langsam brauche ich Mitstreiter. Und ich war dann froh, dass Johannes in den Betrieb gekommen ist. Und dieser Manpower, dieser Einsatz. Und mittlerweile, er ist der Macher. Ja, also mit der Lloyd, mit der Wingert. Ist aber auch zwangsweise so, weil der Betrieb auch eine Größe hat, wo man die Verwaltungsstrukturen noch mehr im Auge haben muss. Und wie ihr schon gesagt habt, ich komme persönlich kaum mehr aus dem Büro raus. Was ich gerne mache, ist mit ihm Wein probiere. Das ist so das Entscheidende, was mich noch mit der ganzen Produktionsseite verbindet. Begeistert, wenn ich so zurückdenke, wenn er jetzt 37 wird, wie war denn ich mit 37? Unsicher, weißt du nicht, wohin die Kiste geht? Das kann ich aber von meinen alle drei Söhne sagen, die waren, sind junge Männer schon gewesen, aber schon ziemlich souverän. Selbstständig. Und das ist das, fand ich ja ganz witzig. Früher haben sie mich immer kritisiert, ja, du hättest dich mal um andere Sachen kümmern als nur um deine Söhne und so. Und heute, ja, du und deine Söhne, du hast sehr gut. Ja, aber das ist so, Ziel erreicht quasi. Dass die souverän sind, dass sie ihre Sache machen, dass sie familiär sind, dass sie nicht nachlässig sind, dass sie eine gute Familie haben. Also
ja gut, das haben wir ja von dir, ne?
Also, ja, also ich kann
nur nicht, weil du so stark bist mir so stark geworden. Ja, ja. Ne?
Also man darf, glaube ich, wenn die Söhne stärker sind als der Vater, ist das kein Nachteil, hast du nichts verloren, sondern du hast eigentlich dein Ziel erreicht. Du darfst ja keine Zacke aus der Krone fallen. So habe ich eigentlich gelebt, also das ist gut.
Versetzen wir uns doch jetzt mal für einen Moment in das Jahr 2011 oder die Monate davor. Wie war das, Werner, für dich, als der Johannes jetzt entschieden hatte oder du ihn gerufen hattest, hier ins Weingut einzusteigen? Da kam er ja mit viel, viel Inspiration von teilweise sehr, sehr berühmten Häusern hier zurück. Da erinnere nur an Stotten, an Keller, Clemens Busch, Claude Lombré im Burgund und noch ein paar andere. Da gab es ja sehr viel geistigen und auch in anderen Ideen Input. Wie war das, als er herkam und hat all diese Dinge auf den Tisch gelegt und hat gesagt, das bringe ich mit, leg auch du mal die Karten auf den Tisch, damit wir auf einen gemeinsamen Weg uns einigen können?
Ja, das ist im Prinzip einfach für mich. Ich habe die Jungs waren ja unterwegs, ich nicht, ich war ja immer hier. Das war so der Blick in die Welt von hier, weil sie berichtet haben. Und ich war ja deswegen jetzt nicht unbedingt weltfremd. Gut, man muss halt ein bisschen mehr lesen, muss sich Gedanken machen und so weiter. Wie gesagt, die Betriebe haben sich ja zerlegt menschlich, nicht fachlich. Und wenn ich eine Idee gut fand, warum soll ich da was sagen? Ich muss nicht unbedingt meinen Part durchziehen, bis ich nicht mehr bin, sondern ich kann auch eine Entwicklung wahrnehmen oder sehen. Man kann ja sagen, das finde ich gut oder das finde ich jetzt nicht gut, aus dem und jenem Grund. Aber es ist ja, wie gesagt, es ist bei uns jetzt nicht ein großer Richtungsschwenk eingetreten, sondern es ist eher eine Präzisierung der Richtung. Und es ist ja leider so, Qualität ist eine Sache, aber um eine Präzisierung hinzulegen, sind nicht mehr große Hürden zu nehmen, sondern die Schritte werden immer kleiner. Und das ist das, was der Johannes auf jeden Fall gebracht hat. Und seine Brüder haben das natürlich von außen beobachtet und wir haben das auch probiert. Und ich weiß noch, Friedrich hat gesagt, das geht nicht, was wir da machen, das muss ein bisschen anders sein oder so. Also auch die Einflüsse sind da gewesen. Und boah, das ist eine gute Idee, sind wir nie eingeschränkt oder wenn sowas taugt, ja.
Johannes, was erinnerst du, wenn du an deinen Start hier im Weingut zurückdenkst?
Ja gut, das erste Moment war, oh, da ist doch viel Arbeit daheim. Aber der Vater hat nie geschrien. Der hat mich immer in die Ferne schweifen lassen. Und dann kam ich heim, hoppla, ich wäre gebraucht. Und dann war ich auch da, ne? Hab gleich mit angepackt, durfte gleich in den Keller und durfte gleich umsetzen, was ich gelernt habe. Natürlich auch mit viel Lehrgeld. Der Vater hat gesagt, ja, mach mal, aber pass ein bisschen auf, das kann eben ausgehen. Der Vorteil ist, wir sprechen wirklich die gleiche Sprache im Glas. Wir haben gleich komm heim, ich muss erstmal unsere Gegebenheiten kennenlernen. Ich komme im Prinzip in einen fremden Betrieb. Du kennst die Weinberge nicht, du kennst den ganz normalen Alltag nicht, du musst dich erstmal einbringen. Ich wollte es erstmal in die Weinberge, weil das ist die Basis. Und wenn du deine Weinberge nicht kennst, kannst du auch für mich eigentlich kannst keinen Wein machen. Du musst, schönste ist ja die Herkunft im Glas zu haben. Dann war ich erstmal die ersten paar Jahre mit dem Weinberg draus, bis ich es nicht mehr geschafft habe. Dann kam die biologische Bewirtschaftung dazu, dass wir das umgesetzt haben. Dann haben wir unseren Weinstil gemeinsam gefunden. Das heißt aber, wir haben wieder mehr in Holzfässer gesetzt, investiert. Hatte Vater aber schon früher gehabt, nur größere. Die waren aber dann zu alt. Also wir haben wieder die, im Prinzip machen wir das, was der Oberfass wieder gemacht hat. Der Vater hat wieder in der Zeit in Edelstahl investiert, war aber auch zeitgemäß, brauchen wir heute auch noch. Aber die Speerspitze, das muss alles ins Holz, wieder ins Barrique, Tonneau, das ist ein großes Thema, Stück, Halbstückfässer. Im Prinzip sprechen wir die gleiche Sprache, nur handwerklich sind wir auf einem kleinen anderen Weg. Wir sind detailverliebt mittlerweile, wenn es auch im Weinberg drum geht. Das war früher nicht möglich, weil einfach du kannst Experimente machen, aber du musst auch betreuen können und nicht einfach nur in die Ecke stellen oder in Vergessenheit geraten. Du musst auch dabei bleiben, Manpower. Und wenn dann noch das gleiche Resultat im Glas sein soll, das ist dann das Einfachste.
Verzeih, Johannes, ich hätte es gern doch ein kleines bisschen konkreter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man so eine gemeinsame neue Phase beginnt und dann, sagen wir mal, eine ehrliche, offene Zwischenbilanz oder Bestandsaufnahme macht, dass man da nicht ein paar Dinge findet, wo man sagt, da müssen wir uns in den nächsten Jahren ganz besonders drum kümmern. Ja? Egal, ob das Neupflanzungen sind, ob das Anschaffung von neuen Fässern sind, ob das vielleicht auch den Humusaufbau betrifft, ob das eine Verschlankung des Rebsortenspiegels, des Sortiments betrifft. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da nicht Positionen, Felder gegeben hat, wo ihr dann sozusagen euch auf neue Ziele einigen habt müssen, ja, und einigen habt können.
Ein großer Vorteil war, auch als ich heimkam, ich musste kein Müller-Thurgau ernten, Kerner, Huxel, das hat der Vater alles schon ausgerissen. Der Vater hat schon auf Spätburgunder gesetzt, Weißburgunder. Wir haben eine sehr schöne und wichtige Parzelle mit Chardonnay. auch mit französischem Klon bepflanzt, aber die Vielfalt war noch nicht da. Also wir haben die nächsten Projekte, habe ich dann gepflanzt, aber mit dem Klonmaterial, wo ich mit dem Burgund kennengelernt habe. Also da habe ich dann auch die Erfahrung aus Frankreich mitgebracht. Der Betrieb war schon von der Rebsortestruktur auf dem richtigen Weg. Nur die Band und die Vielfalt, die Diversität innerhalb der Rebsorte, das hat noch gefehlt. Und gewisse Projekte konnte man mit mir erst anstoßen, auch mit der Manpower. Und vielleicht auch mit dem Wissen, was wollen wir als Jülg überhaupt? Was sollen wir dieses Pfälzer allerlei Pflege weiterhin? Oder sagen wir jetzt nichts mehr, machen kein Bauchladensystem mehr, sondern wir fokussieren uns auf Chardonnay, Spätburgunder, Weißburgunder, Riesling und der Grauburgunder darf man auch nicht vergessen in der Südpfalz. Aber das war dann ein wesentlicher Faktor, dass wir uns profilieren und noch mehr innerhalb der Rebsorte eine höhere Diversität haben.
Werner, noch eine Frage an dich. Wie war denn bei euch hier im Betrieb in den vergangenen Jahrzehnten das Verhältnis von trockenen zu restsüßen Weinen einmal und zum anderen das Verhältnis von Abhofverkäufen zu dem, was ihr mit Partnern aus Handel und der Gastronomie vermarktet habt?
Beim Oskar gab es nur trockener Wein. Das war schon mal die Idee schon in den 60er Jahren. Das war schon ganz wichtig. Ich hatte auch Fokus auf die traditionellen Rebsorten gelegt und der Anbau war schon so, dass es für Flaschenwein geeignet war, also kleinere Fruchtruten, engere Pflanzung. Also ich hätte nie den Betrieb rumdrehen können und auf Mengen produzieren können, weil es die Genetik schon gar nicht mehr hergab. Bei meinem Vater, das war erstaunlich, das war aber andere Zeiten, da war 100% Hofverkauf. In meiner Zeit, das hing aber auch mit der Weinstube zusammen. Ne? Dann kam die Zeit, wo man, meine Zeit, ich hatte dann auch schon eine Homepage gemacht und Restaurants oder kleine Händler bedient, habe ein bisschen was weggefahren, plus der Hofverkauf immer noch. Aber jetzt haben wir ja die modernsten Zeiten, also die jetzige Zeit. Jetzt ist das alles gemischt mit Export, mit Gastronomie, Fachhandel, Einzelhandel. Also es ist breiter aufgestellt, was auch in Ordnung ist. Zumal man ja auch in diese Richtung produzieren. Klar wird, haben wir auch mal einen guten Silvaner Wingert geopfert, obwohl das ja schöne Traube sind, aber das ist nicht das, wo man dann selber dahinter stand. Oder Morio war früher noch für viele Leute ein Einkommen, weil er Erträge gebracht hat. Also das hat mich eigentlich nie interessiert.
Und welche Rolle spielen oder spielten Gewürztraminer und Muscatella?
Gewürztraminer habe ich natürlich noch ein bisschen ein Fable. Da bin ich natürlich halber Elsässer. Ich esse und trinke kehrt ja zusammen und vergessen ja die meisten Leute. Und für ein Foie Gras zu begleiten, brauche ich einen gescheiten Gewürztraminer oder ein Pinot Gris oder ein Käse. Und das, was heute an Gewürztraminer noch da ist, ist eigentlich nicht mehr das, was damals Gewürztraminer ausgemacht hat. Und ich müsste dann jetzt mittlerweile ins Elsass fahren, mir eine Flasche zu kaufen. Da kriegt man das noch. Wie gesagt, die leben anders da, die essen anders da. Aber das ist betrieblich, sind das Nischen, mit denen man, wenn man das ernst nimmt, dann wirtschaftlich nimmt, mit denen kann man nichts mehr groß gewinnen.
Johannes, wenn ich richtig rechne, bist du ja nun 12, 13 Jahre hier im Betrieb, trägst Verantwortung mit, gestaltest mit. Was waren denn aus deiner Sicht in diesen Jahren bis heute die Meilensteine? die wichtigsten Etappen? Wo würdest du sagen, bist du sehr, sehr gut vorangekommen, nah an deine Ziele ran? Und wo sagst du, gibt's vielleicht auch noch Nachholbedarf, Entwicklungsbedarf? Gibt es vielleicht sogar auch Felder, wo du dir ein schnelleres Entwicklungstempo gewünscht hättest?
Ja, also es gibt zwei Weine, die prägend sind für unsere Weingeschichte. Das ist der 2015er Chardonnay Opus. Das war der erste Wein, wo wir sagen, yes, da knüpfen wir an, das ist unser Stil, das schmeckt uns, das hat Herkunft, das ist Jülk, das ist einzigartig, das verfolgen wir.
Damals hieß es ja noch Opus O, richtig?
Genau, bis die Klage von Opus One kam, dann sollten wir es ändern. Ansonsten wäre es sehr teuer gewesen und das Lehrgeld wollte man nicht zahlen. Und der 2017er Kammerberg, das war die Parzelle, habe dann ich angelegt, genau, Spätburgunder 2015. Damals ein junger Wingert noch, aber ein junger Wingert, wenn man die richtig im Griff hat, kann auch was Besonderes rauskommen. Und das sind zwei Schlüsselweine, die einfach uns widerspiegeln, aber auch hier in die Region passen und auch dieses Deutsch-Französische auch emotional in die Flasche bringt. Und das sind die Weine, die ich im Hinterkopf habe und da wir aber auch konsequenter drauf aufbauen und weiterverfolgen. Das sind nicht gewisse Arbeitsschritte, aber die Diversitäten der Rebsorte sind wichtig. Eine Bandbreite, man braucht auch eine gewisse Spielwiese im Keller, verschiedene Klone. Und da hat sich was ergeben innerhalb der Fläche betrieblich. Und mittlerweile sind wir sehr radikal. Also das, was nichts taugt, fliegt sofort raus. Und ich habe keine Geduld, also ich bin 37. Ich will mit Mitte 40 den Betrieb, das ist schon mal so ein gestecktes Ziel, dahin habe mit Rebsorte, die mir eigentlich Spaß machen und an jedem Standort die Rebsorte haben, die das beste Potenzial hier zeigen kann. Und nie, kein Bauchladensystem mehr, sondern unsere Stärke nur noch und das, was uns Spaß macht, das, was wir können und die halt auf diese zwei Schlüsselweine aufbauen.
Was ich mich jetzt frage, ist, wie gelingt denn nun schlussendlich die Reproduktion? Also was ich verstanden habe, ist, dass ihr mit dem 15er Chardonnay und dem 17er Pinot zwei quasi Referenzweine geschaffen habt, die fortan so etwas wie einen Leitbildstatus innehatten. Nun bringt aber doch jedes Jahr, jeder neue Jahrgang wieder neue Situationen, neue Aspekte mit sich. Wie gelingt es euch, sowohl Terroir als auch den Fingerprint von Jülk Jahr für Jahr erkennbar ins Glas zu zaubern?
Naja, ich habe ja schon gesagt, als ideeller, denkender Mensch und Ästhetik und Harmonie, das ist eine ganz wichtige Sache. Und dadurch, dass Johannes da war und wir dann auch noch Mitarbeiter einstellen konnten, um auch diese Arbeit zu tätigen, es wird jede Parzelle, es wird jede Lage, es wird jede Qualität getrennt ausgebaut und liegt alleine im Fass. Jetzt hast du ein Portfolio von 70, 80 Weißburgunder, jetzt mach schon mal einen Wein draus. Natürlich muss man danach begreifen, dass die Kalkböden natürlich einen anderen Stil bringen als die etwas lehmigeren Böden. Und da ist auch nicht mehr allzu viel dran rumzumachen, zu schrauben oder wie auch immer. Das nimmt man zur Kenntnis. Man kann es noch mit dem Nachbarfass. Wir haben ja meistens eine Parzelle in mehreren verschiedenen Fässern. Was passt denn jetzt zusammen? Und dieses Finish der Weine, das ist das, wo man einfach, wenn wir dann final probieren, auf den Punkt kommen müssen. Aber das ist dann wieder vielleicht auch Geschmackssache. Schon erwähnt, da sind wir nicht weit auseinander, aber manchmal reißt etwas aus und dann kann einer sagen, das geht nicht. Und ich kann sagen, ich erinnere mich dann ganz gut an den Wein vorher, Jahrgang vorher oder zwei Jahre, dass der ist so, wie der war. Das fand ich gut und das passt auch dieses Jahr wieder. Ich will nicht sagen, dass die einfach immer nach dem gleichen Muster hergestellt werden, aber es ist vom Geschmack her der Ausdruck, den wir bringen. Das haben wir dann auf der Zunge oder auch im Kopf. Also man kann sich dran erinnern. Und da nehmen wir uns auch sehr viel Zeit. Und Faktor Zeit, haben wir schon erwähnt, ist immer ein Problem. Aber die Zeit sollte man sich nehmen, vor allem wenn es um hochwertige Weine geht.
Gerade weil es so ein ungemein komplexes Feld, so eine komplexe Situation ist, will ich doch den Blick nochmal ein kleines bisschen weiten. Und wahrscheinlich ist es sogar, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, letztendlich auch ein Mix aus viel, viel Bauchgefühl, Erfahrung auf der einen Seite und viel beobachten, analytischem Denken auf der anderen Seite. Da geht es ja zunächst mal anhand der unterschiedlichen Reifeparameter den richtigen Lesezeitpunkt zu erwischen. Mal ganz davon abgesehen, dass die Natur natürlich hier auch ein Wörtchen mitredet. Dann muss man sich entscheiden, und ich glaube, hier habt ihr eine Entscheidung getroffen zwischen Entrappen oder Ganztraubengärung oder ein Mix. Ich glaube, euer Herz schlägt da eher fürs Entrappen. Aber die Gärführung spielt natürlich eine große Rolle. Wie viel Extraktion strebt man an? Auch da braucht es vielleicht einerseits eine grobe Richtschnur, aber andererseits auch ein sicheres Händchen, ein Bauchgefühl, wie man das macht. Und mit wie viel Druck wird gepresst? Wie ist dann anschließend der Ausbau? Wie viel Sauerstoff lässt man im Prozess zu? Wie reduktiv baut man den Pinot aus? Welches Holz wählt man von welchem Lieferanten, von welchem Küfer, mit welchem Toasting? Die Dauer des Ausbaus spielt eine Rolle, die Kellerflora spielt. Also es gibt so viele Dinge, weshalb ich glaube, dass es sehr, sehr komplex ist. Und hier meine Frage, was ist da für euch bei den Entscheidungen maßgeblich?
Ja, viel Erfahrung und ein gutes Gedächtnis vor allem.
Ja, Bauchgefühl. Bauchgefühl.
Ja, Gefühl, ja.
Nicht umsonst habe ich mit 37 Jahren schon so viel graue Haare. Also diese Witterungen, das sind schlaflose Nächte hier und da. Prägende Sache, Jahrgang 21, Peronospacher ohne Ende. Da waren wir auch komplett am Limit, auch wegen technisch und also körperlich absolut am Limit. Du musst den Sommerurlaub danach planen. Ist eine frühe Lese? Kann man sich ein bisschen Zeit lassen? Aber da ich die Weinberge, denke ich, recht gut kenne, und man sieht auch die Signale von außen, von der Natur aus. Also wir müssen eigentlich die Natur verstehen oder die Natur ist der Boss, nicht wir, ne? Also wir können eigentlich nur das nehmen, was unseren Boss, die Natur uns vorgibt. Und sie gibt den Takt. Da wir auch viel Sekt lesen, ist eine frühe Lese wichtig. Aber das ist, wenn da mal losgeht, dann wissen wir gleich, geht Pinot weiter. Also der Sekt ist schon ein ganz wesentliches Dreh- und Angelpunkt auch für die Betriebsklassifikation und für Sortiment. Und es ist nicht immer einfach, auf die Natur zu hören, ja.
Und da ist es sicherlich nützlich, wenn die Erfahrungen von zwei Generationen da einfließen, ne?
Ja, die Erfahrung von 35 Jahren.
Das ist immer ganz, einfach nur zu wissen, dass noch jemand da ist. Nur, dass jemand da ist. Das ist, wenn du allein Einzelkämpfer bist, ist es, kannst dich zwar frei entwickeln mit viel Lehrgeld, aber es ist immer gut, wenn noch jemand hinter dir steht.
Also jetzt nach der Stunde, die wir hier zusammenhocken, entsteht da schon hier bei mir der Eindruck, dass es sich bei euch um ein, ja, sage ich mal, Dreamteam auf Augenhöhe handelt. Ist das richtig, Werner? Siehst du das auch so?
Ich habe ja gesagt, wenn die Söhne dann stärker sind als der Vater, hast du dein Ziel erreicht. Aber das kannst aber auch nur machen, wenn sie nicht als Untergebene behandelst, ne?
Alleine kriegen wir das auch nicht hin. Ne? Wir haben ein sehr gutes Team mittlerweile, im Büro wie auch in der Produktion. Und es ist ein familiäres Umfeld bei uns, das ist uns wichtig. Ich bin der Älteste, wenn wir jetzt mal den Vater rausnehmen. Und wir ziehen alle an einem Strang. Jeder hat dieses Jülk-Gen adaptiert und ob es jetzt Bio ist, ob es mit der Rebsortimentsgestaltung ist. Also wir ziehen da alle an einem Strang. Und es wird viel diskutiert, auch probiert innerhalb des Teams. Und auch das ist ein wesentlicher Bestandteil der Konstanz in der Qualität, war aber auch in deinem Handwerk letztendlich.
Klar, das Team spielt eine super große Rolle und da bedarf es natürlich auch Führung, damit das zu einem super guten Team wird. Von alleine ist das nämlich oft nicht der Fall. Aber Johannes, wenn du jetzt mal allein auf dich persönlich schaust, wo siehst du da besondere Stärken und wo siehst du auf der anderen Seite auch noch Felder, wo du sagst, naja gut, da habe ich noch Entwicklungspotenzial?
Gut, Bürokratie, da das, wir haben jetzt den Generationskonflikt, nicht Konflikt, Übergang, Wechsel. Im Büro, auch auf dem Papier. Betriebsübergabe kommt jetzt und dann kommt auch mehr Verantwortung auf in Organisation, Bürokratie auf mich zu. Da habe ich noch ein Defizit, aber ich bin eigentlich ich bin Handwerker. Ich bin Schaffer. Ich habe gerne Dinge in der Hand. Ich bin der Praktiker. Ich bin deswegen auch mehr Praktikas wie Studium. Weil Wein ist ein Handwerk, es ist Natur. Das muss ich verstehen und nicht unbedingt die chemische Formel von XY, sondern und deswegen denke ich, kann man auch einen Wein sehr gut analysieren, wenn man auch das Handwerk hinter dran beherrscht.
Werner, siehst du das auch so, wie dein Sohn sich jetzt hier beschrieben hat, oder würdest du da vielleicht noch was ergänzen wollen?
Ja, das geht schon in die Richtung. Ich bin ja noch da, aber trotzdem, der Übergang muss jetzt gut strukturiert werden. Das mache ich jetzt, weil wir eh am Bau sind. Es gibt eine Winothek und zwei schöne kleine Keller für Barrix. Und das ist auch für mich so die Situation, wo man aus rein strategischen Gründen sagt, jetzt machen wir das. Und die Bürogeschichte, wie gesagt, es nimmt viel Raum ein. Ich hatte die Gelegenheit, mich da über die Jahrzehnte rein zu erweitern, weil es einfach so war. Aber Produktion ist das eine, Verwalter ist das andere. Das muss man auch lernen und machen. Also manchmal wird das hinter der Kulisse, was da passiert, ein bisschen unterschätzt, weil es einfach in der heutigen Zeit. Bist du Jurist, bist du Biochemiker, bist du Marketingmensch, bist du vieles, muss der Winzer abdecken, was er früher gar nicht hat machen, brauche.
Ja, Werner, du sagst es. Es ist ja vielleicht gerade dieser komplexe Aufgabenzuschnitt, der den Winzerberuf für den einen so hochinteressant macht, während der andere vielleicht sagt, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich will Winzer sein im Weinberg und ich will Wein machen im Keller, oder?
Ist aber auch belastend, weil es nicht das Metier ist, in dem wir uns am liebsten aufhalten. Über Bürokratisierung, großes Thema auch politisch, aber dass jeder will Dokumente haben oder sich absichern, das ist natürlich nicht unser liebstes Spielfeld.
Dann lasst uns das Thema wechseln und einen Blick mal werfen auf euer aktuelles Sortiment. Johannes, wie ist euer Portfolio zusammengestellt oder zusammengesetzt?
Wir haben mit dem VDP haben wir die Chance nochmal gesehen, uns nochmal in Frage zu stellen. Wir haben durch den VDP noch einmal das Sortiment gestrafft und haben die Kernrebsorte in den Mittelpunkt gestellt, also die Burgunder und Spätburgunder und der Riesling. Das soll Jülk verkörpern, nach außen strahlen. Da ist der Adler drauf. Und alles andere, was da nicht hingehört, kommt in unsere Jean-Fritz-Reihe. Jean-Fritz ist der fiktive Grenzgänger. Das sind unsere Mitarbeiter, das sind wir, das ist Jean, Johannes und Fritz, wenn man das interpretieren will. Aber das sind alle gemeint. Ne? Das ist der Grenzgänger. Wir haben ja auch Weinberge, 50% in Frankreich, also ist alles diese Grenznähe nochmal mit aufgegriffen. Ganz wichtig in dem Segment sind die Jean-Fritz Cremant Weiß und Cremant Rosé. Das sind schon wirkliche Zugpferde, die wir auch brauchen. Und in dem Kernsortiment geht es mit den Gutsweinen los, Ortswein, erste Lage, große Lage. Und da da zählen auch wirklich, da geht es nur um Qualität. Da wird keine Kompromisse gemacht. Ich fülle lieber mal einen Jahrgang nicht ab, bevor ich Kompromisse mache. Gilt auch für den Jean Fritz. Aber diese zwei Linien, da konnte man ein bisschen aufräumen. Wir werden mit diesem Jahrgang noch mal mehr aufräumen. Und Sekt ist ein großer Bestandteil, das ist schon ein Viertel mittlerweile. Spätburgunder wird zunehmend mehr. Also wir werden wieder Richtung 40% Rotanteil rutschen. Ein Teil wird halt noch für die Sektproduktion gebraucht. Aber Spätburgunder, das funktioniert. Das ist auch die einzigste Rebsorte in Rot, die wir verarbeiten. Wir machen ein bisschen Merlot, aber im Ernst genommen, nee, wir machen Spätburgunder, das können wir. Und wir wollen uns einfach mit Spielerei, die uns aufhalten, nicht mehr beschäftigen, sondern eigentlich nur noch das schärfe und profiliere, was zu uns passt. Es ist Silvaner, es kommt jetzt, wir reduzieren noch Scheu. Gewürztraminer haben wir auch eine schöne Parzelle gehabt, aber Top-Lager, da steht jetzt Spätburgunder.
Habt ihr dann die alten Silvaner- oder Gewürztraminer-Anlagen grün veredelt oder habt ihr da komplett neu gepflanzt?
Das hat alles keinen Sinn mehr gemacht mit dem Virus und die erste Grünveredelung machen wir dieses Jahr. Genau.
Naja, also diese Möglichkeit mit der Umveredelung, die ist ja jetzt hier nicht so alt bei uns. Hat man früher nicht. Man hat einen Winger draus gemacht und den nächsten reingesetzt. Aber eine Umveredelung ist für mich eine interessante Sache. Der Winger steht und du kannst die Rebsorte verändern, so dass er auch auf das Gelände da passt. Und wenn der Wingert abgängig ist oder Virus, oder dann macht man halt raus. Aber das finde ich noch aus betriebswirtschaftlicher Sicht wieder eine gute Sache. Zumal die Wurzeln alt sind, der Stock ist alt, also tiefgründig. Kann ja nicht kein schlechter Wein sein, ist nachhaltig. Ja, die Wingert bleiben ja heutzutage länger stehen als früher, weil man ja auch da die Qualität sucht und auch findet. Ja.
Als Beobachter der Weine des Hauses Jülk sehe ich natürlich auch die Entwicklung, von der ihr jetzt die ganze Zeit gesprochen habt. Ich erinnere da noch eine Zeit, das sind gut 10 Jahre her, vielleicht ja ungefähr, vielleicht ein Tick länger. Da fand ich, dass eure Weine sehr, sehr maskulin daherkam, dicht gepackt, die Roten auch mit ordentlich viel Tannin. Da war Kraft, stand meines Erachtens, Energie stand meines Erachtens im Vordergrund. Und wer da nach sehr viel Eleganz und Finesse gesucht hat, der war vielleicht dann nicht ganz happy damit. Und so peu à peu, meine ich, hat sich das verändert. Nicht, dass die Weine nicht auch heute noch sehr energetisch, sehr lebendig sind und insofern auch südpfälzig, aber sie haben heute doch deutlich an, meines Erachtens, an Präzision, an Feinheit, an Eleganz, an Finesse gewonnen. Und das, finde ich, ist eine Entwicklung, die man speziell beim Spätburgunder sehr, sehr deutlich beobachten kann. Und generell fällt natürlich bei all euren Weinen auf, dass sie fruchtreduziert sind, also weit weg von Fruchtbomben, sondern eher mineralisch, kräutrig, würzig. Das sind alles Dinge, die auffallen, wenn man die Stilistik eurer Weine mal Revue passieren lässt.
Ein Journalist hat mal geschrieben, sie haben immer sehr gute Substanz. Das ist ganz entscheidend für Flaschenwein. Aber diese Eleganz ist immer mehr gekommen, weil wir das als normale Entwicklung ansehen. Und die Reduzierung der Frucht, also wir machen mit Sicherheit keine fruchtbetonten Weine. Das ist etwas, was uns nicht so gefällt, weil Wein sollte auch immer zum Essen passen. Und das geht mit fruchtbetonten Weinen sehr schwer, nicht so gut. Und diese ganze, man nehme, man kann, also es gibt ja ein Portfolio an Möglichkeiten, um, ja, du kannst Wein machen auch ohne diese großen technischen Hilfsmittel und da wird auf die Frucht nicht so viel Wert legen, das muss gut riechen. Aber es muss nicht nach Frucht, also nach Früchten riechen, aber eine Mineralität oder einmal Heu oder Gras oder Würze. Es gibt noch Kräuter, es gibt noch andere Komponenten. Wenn man zum Beispiel ein Silex probiert, ein Sauvignon Blanc, du musst erst mal gucken, was das überhaupt für ein Wein ist. Da kommt kaum einer drauf, dass es Sauvignon sein sollte. Ne? Also das ist so ein Paradebeispiel. Den muss man mal probiert haben, muss man wissen, was geht. Das ist eben der Stil jetzt, ja.
Johannes, was bedeutet dir Alterungsfähigkeit beim Wein? Oder anders gefragt, welchen Wert legt ihr bei der Weinbereitung auf die Fähigkeit dann dessen, was da später in der Flasche landet, dass das auch altern und in der Flasche reifen kann?
Ja, was wollen wir am Schluss? Ne? Wir wollen am Schluss, wenn ich vor dem Glas sitze und trinke 20, 25 Jahre alte Spätburgunder oder Burgunder von uns, und der Wein ist noch stabil, hat Rückgrat, hat Textur und hat noch ein Leben. Und dann denke ich, ja, da hast du alles richtig gemacht. Das ist eigentlich das größte Kompliment, das man haben kann, ne? Als wenn ein Naturprodukt nur mit Schwefel als zum Haltbarmacher so stabil ist und immer noch eine gewisse Kraft und Jugendlichkeit trotz allem noch hat. Das ist für mich das Höchste der Gefühle. Okay, wie kriegen wir das dann hin, ne, dass das so wird? Und dann geht's halt über Ertragsreduzierung für die innere Struktur, für die innere Kraft. Holzfässer sind wichtig. Wann wird wie viel geschwefelt? Oxidation wird mehr zugelassen übers Holz. Das sind alles gewisse Fingerabdrücke in der Produktion, die halt diesem Ziel in die Nähe rutschen. Und wenn, ich habe noch ein paar Jährchen vor mir, die Schatzkammer wird immer größer, aber wenn ich im Vatersalter mal da sitzen kann und habe da eine Kammerberg oder eine Chardonnay-Vertikale vor mir und dann denke ich, haben wir alles richtig gemacht, ja. Das ist das höchste der Gefühle.
Johannes, wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, wo siehst du da für dich und für euch großes Entwicklungspotenzial? Ich meine, die Reben werden älter, du wirst älter, da gibt es vielleicht auch persönliches Entwicklungspotenzial. Sensorisch wirst du dich sicherlich weiterentwickeln. Du hast es ja angedeutet, dass dein Papa heute vielleicht noch einen Schritt weiter da ist. Man kann sich handwerklich weiterentwickeln. Du wirst die Weinberge vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Wie und mit welcher Hoffnung, mit welcher Zuversicht blickst du in die Zukunft?
Ja, es bleibt spannend. Wir haben im Weinberg noch viel zu tun mit jungen Weinberger, Reben. Die sind in der Pubertät, wenn man das so will. Die müssen erwachsen werden, ruhiger. Und da ergeben sich noch Möglichkeiten in der Weinausbau oder im Weinausbau, in der Sensorik auch. Wir haben noch nicht alles ausgeschöpft. Mit dem Neubau erhoffen wir uns auch ein bisschen eine höhere, größere Spielwiese uns zu ermöglichen. Wir haben sehr viel investiert in den letzten Jahren und in alle Bereiche. Und das wollen wir jetzt nach und nach die Früchte von tragen. Aber es bleibt spannend, definitiv, ja.
Werner, schau doch auch du bitte mal in die berühmte Glaskugel und sag mir, wo steht euer Weingut in 10 Jahren? Wie wird es sich bis dahin verändert haben?
Oh, 10 Jahre. Ja, gut, also ich kann mich ja nicht beschweren. Im Moment sind wir ja wirklich gut im Fokus. Wir werden von der Presse gut behandelt. Und das, was wir machen, wird anerkannt. Also ich merke es auch an dir, die Art, wie du fragst. Also du hast uns auch schon länger beobachtet. Da ist schon gut. Also ich kann da ganz ruhig sein. Spannend wäre es noch, Oskar zu sehen, der kleine Oskar, wenn der dann die Kammerbeischuhe mal gesetzt hat. Das wird wohl sein. Wingert dann sein. Wenn er dann Winzer ist, wird er das größte Portfolio da haben. Wir machen jetzt mit dem Neubau rund um den Hofbetrieb sicher ab, dass es auch optisch steht, dass das adäquat der Qualität ist, dass hier ein Platz ist, wo die Leute kommen können, wo sich die Leute begegnen, um Wein zu trinken, über Wein zu philosophieren und so. Dass es einfach ein Fixpunkt ist. Das ist vielleicht ein gutes Ziel. Und vielleicht auch nicht mehr ganz Zeit, also seit ich dabei bin, das ist ja permanent aufgebaut, umgebaut, gemacht, getan. Vielleicht, dass man da mal ein bisschen dann zur Ruhe kommt. Das ist vielleicht mal ganz gut. Fertig wird man nie. Aber so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit und diese Souveränität, wo man dann einfach so leger ein bisschen vor sich hertragen kann. Ein bisschen easy going, ein bisschen laissez-faire, c'est la vie. So, das wäre natürlich nicht schlecht. Ne?
Wir bleiben uns treu. Wir sind, wie wir sind. Wir wollen uns nicht verdoppeln in der Betriebsgröße. Wir wollen bescheiden bleiben und wir arbeiten für unsere Herkunft, für unser Produkt und wollen einfach unseren eigenen Dickkopf da durchsetzen und nicht uns der Mode anpassen. Klar, man weiß nicht, was auf uns zukommt, aber ich denke, wenn wir so weitermachen und ehrlich zu uns selbst sind, uns aber auch selbstkritisch gegenüberstehen, dann können wir vieles auch meistern.
Ich drücke euch die Daumen, dass sich die Dinge in eurem Sinne entwickeln, dass ihr noch möglichst viele erfolgreiche gemeinsame Weinjahrgänge einfahren könnt und natürlich auch, dass der kleine Oskar in einigen Jahren den Kammerberg bespielen und die Welt mit großartigen Pinots von dort erfreuen wird.
Ja. Er hat dieses Jahr Traktor fahren gelernt, ja. Mit 8 Jahren, ja. Solange man auf die Bremse kommt, ist alles gut, ja.
Also, habt eine gute Zeit und auf bald.
Ja, danke für deinen Besuch.
So, ihr Lieben, das war die 168. Folge meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Am Mikrofon waren heute Werner und Johannes Jülk, zwei, die sich hüben wie drüben gleichermaßen wohlfühlen. Echte Grenzgänger und überzeugte Europäer. Zwei ungemein bodenständige Winzer, die das Herz am richtigen Fleck tragen. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus. Dann mit einem spannenden, hochinteressanten Jungwinzer, der uns an seinen Zukunftsplänen teilhaben lässt. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.